HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, guten Morgen. Ein Sonntagsgast, den haben wir natürlich bei HR3 hier immer nur am Sonntag. Und heute haben wir uns eine Frau eingeladen, die ein recht vollgepacktes Leben hat als Autorin, als Moderatorin einer Frauensendung, die Frau TV heißt, momentan aber auch Sommerpause hat. Und sie hat ein Buch rausgebracht über das Erwachsensein für Profis. Die düst nämlich durch ihr Leben, die Lisa Ortges, und hatte plötzlich einen Herzkrampf in New York. Mit der Familie unterwegs, plötzlich krank geworden, das Leben runtergefahren und auf Stillstand. Und was das heißt und was man dann vielleicht auch ändert, das besprechen wir gleich mit der Moderatorin Lisa Ortges. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute ist Lisa Ortges und die ist nicht nur Journalistin, Moderatorin, sondern auch eine Frau, die ihr Handy gerade in den Flugmodus geschaltet hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Gerade so geschafft.
Puh. Mann. Ich hatte ja schon ein bisschen Sorge, dass das mit uns beiden hier nichts wird.
Ja,
woran lag's?
Ja, wirklich keine Ausrede, klingt aber nach einer ganz miesen Ausrede. Sag. Eingepackt.
Ah nee, das ist doch einfach wirklich zu spät losgefahren. Wer eingepackt sein, ist zu spät losgefahren, oder?
Ja, ich war kurz drauf, es war so eingepackt, dass ich meine Tür, also an beiden Seiten keine Tür mehr aufbekommen habe. Wirklich
doof.
So. Also das ist halt Innenstadt Hamburg, da wird ganz knapp gemessen. Da passt dann noch manchmal nur ein Blatt dazwischen.
So gut,
also,
Hamburg ist noch mal härter als Frankfurt.
Hart.
Und dann ärgert man sich, dass man die Diät nicht angefangen hat, oder bleiben Sie dann ruhig?
Nee, ich komme da gerade so rausgequetscht. Es ist ja alles flexibel und weich. Also ich würde mich anpassen. Ich würde zwischen zwei Türen durchkommen, ganz eng. Aber
Morphing Lisa ist heute unser Gast. Ja, Sie sind ja sowieso eine Frau, die ihr Leben immer relativ vollstopft. Denn wir haben Sie heute eingeladen, um natürlich auch über die Sendung Frau TV im Laufe dieser Sendung zu sprechen, aber eben auch über ihr aktuelles Buch Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Erwachsen sein für Profis. In welcher Lebensphase sind Sie denn gerade?
Also, ich würde mich als mittelalt bezeichnen. Meine Kinder als steinalt wahrscheinlich. Und von vorne, vom anderen Ende betrachtet, ist man, glaube ich, ist man noch voll im Saft. Also von den 80-Jährigen aus. Ist immer eine Frage der Perspektive.
Ja.
Ich habe nur festgestellt, dass die meisten lieber die Perspektive einnehmen, dass sie so auf 30 oder so maximal hängen bleiben. Das ist so eine Feststellung. Das lässt sich
innerlich oder der Versuch ist auch äußerlich zu schaffen?
Ich finde, man kann es auch äußerlich ablesen. Also ich merke, also jetzt mal statistisch betrachtet, ist es das Alter, wo die Leute eigentlich am unglücklichsten sind. Also es gibt tatsächlich psychologische Studien, die besagen, am Anfang des Lebens ist man besonders glücklich, am Ende auch. Irgendwie alles ausgeglichen. In der Mitte, das Mittelalter, da sind die Leute am unglücklichsten, am unzufriedensten, und die Mittelalten, so mein Alter, sind, glaube ich, an der Talsohle dieses nach unten Ausschlag. So. Das heißt, es geht
wird
so.
Ja, ein richtiger harter Sonntagmorgen heute.
Nein, aber das Schöne ist ja, wenn man da durch ist,
na gut,
die Talsohle,
wir
geht es ja nach
am
oben.
Ende, wir sind am Ende,
ja.
Die Kurve ist unten. Jetzt
genau.
Müssen wir uns alle wieder ein bisschen aufbauen. Warum geht es denn in dieser Phase nicht gut?
Naja, vieles davon ist, glaube ich, tatsächlich selbst gemacht, ist meine Beobachtung.
Falscher Partner, falscher Job?
Ja, das ist die Frage. Das kann man ja so schnell nicht ändern. Die meisten haben einfach so das Gefühl, dass sie ihr Potenzial, was hoffentlich auch oft auch stimmt, noch nicht gelebt haben. Dass da noch was kommen muss. Die Frage, ist das jetzt alles? Und das hängt auch vielfach damit zusammen, dass wir immer später Kinder bekommen und da das erste Mal den Kopf aus dem Sumpf raushalten. Ich glaube, in einem Alter, wo andere Generationen dann tatsächlich sich auf andere Ziele, auf, sage ich mal, Gemeinschaft, Gemeinde, Hobbys, Potenziale, die geruht haben oder Spirituelles oder was weiß ich was besonnen
gehen
haben
wir noch
und dafür
auf
auch die Zeit haben. Genau, gehen wir auf
den
Elternabend und sitzen auf ganz, ganz kleinen Stühlen in der Kita so einen Abend und sind erheblich fremdbestimmt. Und eigentlich passt diese Fremdbestimmung in dem Alter nicht so ganz zu dem, was wir eigentlich fühlen mit Mitte 40. Da steht eigentlich was anderes an. Das spricht überhaupt alles nicht dagegen. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, bitte bekommt eure Kinder früher. Nur es gibt da ganz große Anpassungsschwierigkeiten in die andere oder ein oder andere Richtung. Und da hat sich dann einiges aufgestaut bis zu diesem Alter. Und dann ist ein großer Wunsch nach Veränderung da, aber die meisten stecken da ziemlich fest, Haus noch nicht abbezahlt und Kinder sind auch noch da und müssen irgendwie noch studieren und alles. Und dann mündet das alles so unglaublich radikal, so in so eine Ernährungsumstellung oder in Halbmarathon oder solche Sachen. Und die werden dann so gelebt, dass man es vom Weitem und außen erkennen kann und dass es sehr ernst genommen wird, sehr deutsch ernst.
Liebe Frau Ortges, ich merke schon, wir haben einiges Einiges zu besprechen. Wir müssen dieses Ventil ein bisschen öffnen, dass der Druck raus kann für diese Generation. Ja, wir sprechen ja nicht nur von uns beiden hier, wahrscheinlich auch im Laufe der Sendung. Denn wenn man ein Buch schreibt über das Erwachsensein für Profis, da muss man ja auch selber ein bisschen das Fenster öffnen und Einblicke gewähren. Darauf freue ich mich heute schon. Ich freue mich, dass Sie unser HR3-Gast an diesem Sonntag sind. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast an diesem Sonntag ist Lisa Ortges, Moderatorin von Frau TV im Westdeutschen Rundfunk, Autorin des aktuellen Buchs Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Und wir haben gerade festgestellt, die Generation so zwischen 40 und 50, Anfang 50, hat ziemlich viel Alltag im Rucksack. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Frau Ortges, vielleicht ein Haus, was noch nicht abbezahlt ist, vielleicht eine Position im Unternehmen, die noch nicht die ist, die man eigentlich mal angestrebt hat. Kinder, die noch zur Schule gehen oder noch finanziert werden müssen, weil sie vielleicht studieren oder eine Ausbildung absolvieren. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, bei vielen ist das Leben doch sehr vollgestopft. Ganz schön viel an selbstgemachter Stress. Täusche ich mich oder empfinden Sie das auch so?
Das empfinde ich so. Das ist auch tatsächlich objektiv betrachtet so, weil das eine richtige Rush-Hour ist, wie es sie vor Generationen auch noch nicht gegeben hat. Nämlich genau die Zeit mit dem späten Abschluss der Ausbildung, wo man loslegen muss und sich im Job da irgendwie beweisen muss und drinbleiben muss, einen Fuß in der Tür behalten muss und gleichzeitig diese Kleinkindphase und diese ganze unglaublich anstrengende Zeit kommt. Aber gleichzeitig eben auch nach oben die Eltern, die dann langsam auch in eine Situation kommen, wo sie eben nicht unbedingt eine Unterstützung sind, das kommt bei vielen dazu, sondern auch entlastet oder begleitet werden müssen oder denen geholfen werden muss. Also ich glaube, die Babyboomer und davor, das geht ja bei Ende 30 los, bei Mitte 30 bis hoch in die 60, sind eine, die mit einer unglaublichen Leistungsbereitschaft antritt. Das haben wir alle so gelernt. Also wir sind alle so in diesen 90ern, wo man dann Karriere machte und die erste Finanzblase
anders als die Jüngeren.
Die Jüngeren sind, die Millennials sind da komplett anders drauf. Und das schafft ja auch so witzige Situationen, wenn die aufeinandertreffen. Wahnsinnig abgearbeitete und leistungsbereite und mit einem unglaublichen Arbeitsethos, mittelalte Leute, die dann sofort den roten Teppich ausrollen, wenn ein Millennial ankommt und sagt, wo ist denn hier die Betriebskita? Und dann hätte ich gerne ein Sabbatical so und ich meine so Life-Work-Balance, wie sieht's denn damit aus? Und dann sagt, ja, kein Problem und so was, machen wir alles möglich etc., weil Fachkräftemangel, man kriegt keine Leute. Und keiner kommt auf die Idee, für sich selber mal zu schauen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich hier und wieso ist all das, was ich jetzt nicht nur an Kompetenz mehr erarbeitet habe, qua Job oder Position, sondern auch an Wissen und Erfahrung.
Man ist was ja, ist mit mir eigentlich?
So,
also ein bisschen innehalten, ein bisschen langsamer
ja,
werden.
Auch nicht sich gleich ins Boxhorn jagen lassen und sagen, so, ich muss da sofort den Kotau machen vor den Jüngeren, sondern vielleicht kann ich hier die Rolle spielen des etwas erfahrenen Seniors, der auch beraten kann und sagen kann, dass an diesen Entwicklungen auch digital und Gesellschaft, das ist Stuss oder das ist richtig, wir können ja einordnen, wir können ja helfen, wir können beraten und wir müssen auch nicht mehr 14-Stunden-Tage abreißen, weil wir das in weniger erledigen.
Liege ich falsch mit dem Eindruck, dass dann diese Generation in so eine Art zweite Pubertät kommt? Denn dieses Hinterfragen, an welchem Ort stehe ich gerade in meinem Leben, was brauche ich vielleicht, das kennen wir ja dann eben auch von den Söhnen oder Töchtern eben.
Das war genau bei mir die Initialzündung eigentlich, ein Gespräch mit meiner Tochter über, ne, was tut sich gerade im Leben etc. Und die dann irgendwann meinte, ganz ehrlich, Mama, wie ihr euch benehmt und was bei euch so passiert, so wie die Leute dann anfangen, ja genau, Halbmarathon, Selbstoptimierung, nur noch Säfte trinken, Klamotten anziehen, die eigentlich aus deren Läden kommen, ich finde euch viel seltsamer. Ich finde gar nicht, wir sind in der Pubertät, ihr seid in der Pubertät.
Ganz und schön hart. Wie haben Sie denn darauf reagiert?
Ja,
das
ich habe
erst mal verdauen.
Ich dachte erst mal so Schluck.
Ich laufe so, gar keinen Halbmarathon.
Nee, ich auch, ich jogge mal, okay und so. Aber okay, eine Skinny Jeans habe ich auch anprobiert und anbehalten. Und dann habe ich gemerkt, ja, so eine Bomberjacke laufe ich auch mit rum. Obwohl ich sie zuerst hatte, meine Tochter war, aber egal. Ich bin dann raus und habe mir mal die Leute daraufhin angeguckt und bin wirklich auf ein paar merkwürdige Sachen gestoßen. Also wie das Problem mit Ermüdungserscheinungen in der Partnerschaft umgangen wird, wie Ü50 getindert wird, über Klamotten bis hin zu Dreck gegenüber die Kita, wo dann so ein Hipster-Papa wirklich mit einem weißen Bart, Hipster-Bart, sein Kind hinten auf dem Longboard abgab und das ist wirklich so passiert und ich bin hinter dem her zum Kosmetikladen und der hat mir den letzten Termin für eine Enthaarung weggeschnappt. Ich sag jetzt nicht, bei mir war es an den Beinen, ja. Ich möchte wirklich wissen, ich stand da und habe gedacht, okay, der war noch mal älter als ich. Erstens, cool, ja, aber was macht der in einem Enthaarungsstudio? Was ist das für eine Type? Inwiefern ist der Mitte 50 alt oder Ende 50? Was an dem ist in diesem Alter?
Wo ist der vielleicht auch stehen geblieben, ne? Bei vielleicht
30, 35, 38.
Ja, mit dem Bild wird oft verglichen. Wir sind auch, glaube ich, die erste Generation, die diese Adoleszenz unglaublich in die Länge gezogen hat. Also ich kenne einfach wahnsinnig viele, die wirklich, wie ich, gebe ich zu, bis Anfang 30, Mitte 30 auf der Piste unterwegs waren. Und zwar jedes Wochenende. Und dann gab es so einen Cut und dann die Familiengründung. Und auf einmal stand man so beim Familienkonzert bei Radau, wenn Sie das kennen. Und
ja,
mit seinem musikalischen Ego so am Boden, dass man
Rock
anfängt dann so, kann, was ja an sich schon Widerspruch ist, das gibt's ja gar nicht, Rock für Kids. Sie können mit Rock gar nichts anfangen. Und ich habe mich selber wiedererkannt und gedacht, jetzt stehst du hier auf so einem Konzert und wippst allen Ernstes zu dieser Musik mit. Das ist ja die Musik, so Conny-Bücher, wenn Sie die kennen, das langweiligste ist ja, um Kinder ruhig zu stellen, so das adäquat als Musik
Conny
dazu.
Conny fährt Fahrrad, Conny
genau,
kommt in die Schule,
Conny
auf
popelt in der Nase vor Langeweile, Conny zieht ihr, ist ganz schlimm. Also,
zieht ihr Kleid an.
Genau, kennen alle. Also das ist eine der schlimmsten Erfahrungen meiner
Kleinkindzeit. Aber Sie schreiben ja auch ganz schön, bei so einem Konzert, einem Eltern-Kind-Konzert, lernt man dann ja auch die netten Väter vielleicht kennen, die in genauso peinlichen Situationen sind. Also da müssen wir gleich
auf jeden. Das ist wieder das Gute.
Das ist der Vorteil. Also wir versuchen ja heute auch mal ein bisschen was Gutes
zu sehen. Absolut. Ich habe ganz viel Lustiges zu erzählen. Man soll sich ja drüber lustig machen. Das ist ja nicht das Jammertal. Es ist saulustig, wenn man es aus der Distanz betrachtet.
Also reden wir gleich über Erwachsenwerden. Was heißt das eigentlich, Erwachsenwerden? Okay, kurz Luft holen, kurz Luft anhalten. Wir spielen ein bisschen Musik und dann sind wir wieder da. Lisa Ortges ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich möchte gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt, heißt ihr aktuelles Buch Erwachsensein für Profis. Wann haben Sie denn eigentlich das erste Mal gemerkt, so, jetzt fängt es an, das Erwachsensein?
Ja, so ganz kapiert habe ich es immer noch nicht, aber es gibt eindeutige Anzeichen. Zum Beispiel behandeln mich meine Kinder so, aber ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob es nicht Angst davor ist, dass ich ihnen das Smartphone wegnehme, wenn sie nicht irgendwie das und das machen. Also worauf ich hinaus will damit ist, dass die meisten innerlich auf einem anderen Alter hängen bleiben und einen Vergleich ziehen zu ihrem älteren Ich von vor 20 Jahren. Was ganz schrecklich ist, also weil wir alle so dieses Erwachsenwerden so ausgedehnt haben und dann so einen Kulturschock hatten mit der Familiengründung. Und da hatte der Rest keine Zeit nachzuziehen. Das beobachte ich oft. Das heißt, es sind noch so ein paar jugendliche Ideale, was dann oft darin mündet, dass man mit den eigenen Kindern versucht, gleichzuziehen und auch bei allen Entwicklungen, digitaler Wandel und jedem Hype und jedem Trend immer ganz vorne mit dabei sein will, was sich mit einer Erwachsenenwürde nicht wirklich vereinbaren lässt.
Ich muss kurz was vorlesen. Da schreiben Sie nämlich über die Generation, wir haben den Songgruß, Meditation, gewaltfreies Kommunizieren, schambefreites Vögeln gelernt und können unter Anleitung sogar Unterbewusstes zulassen. Wir wissen, wie man Smoothies und Quinoa zubereitet und welches Leinöl das Beste ist. Theoretisch sind wir physisch und psychisch gesünder als alle Generationen vor uns. Praktisch haben die meisten von uns eine mächtige Klatsche.
Ja. Das ist meine Beobachtung. Ich habe das wirklich mal zusammengefasst, weil meine Tochter meinte, ihr seid eigentlich in der Pubertät und habe dann mal unter dieser Überschrift, das war auch der Arbeitstitel, ne? Spätpubertier war mein Arbeitstitel, habe unter dieser Überschrift mal meine Altersgenossen und Jünger und drüber angeschaut. Und ich kenne eine Bekannte, die sich nur noch flüssig ernährt, komplett, noch Smoothies. Ich bin in einem Stromanzug gelandet, weil ich nämlich selber lauter Gutscheine geschenkt bekam und zwar immer mehr von Jahr zu Jahr. Ich war dann langsam schon drauf und dran, diese Leute wieder auszuladen, weil ich so beleidigt war. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, naja, dann probierst du mal einen von diesen Gutscheinen. Lach-Yoga und so weiter.
Ja, vor allen Dingen schreiben sie, es sind ja lauter Gutscheine, die dem dienen, dass man ein stressfreies Leben führt. Aber würden Sie vor Ort all diese Gutscheine einlösen, käme dann der Stress dann ja erst tatsächlich.
Dann könnte ich nichts anderes mehr machen. Für die Kinder hätte ich gar keine Zeit mehr für einen Job, erst recht nicht mehr. Das ist unglaublich. Meine Wahrnehmung ist, dass alle sich in diesem Alter irgendwie als ein Provisorium empfinden oder sich so fühlen. Also es muss immer noch was zu verbessern geben. Ob Selbstoptimierung, körperlich, Ernährung oder das greift inzwischen auch auf die Psyche über.
Das klingt ein bisschen anstrengend. Und was macht das mit der Psyche?
Ja, die Psyche ist dann auch praktisch, wird immer in Frage gestellt. Jede Entscheidung wird in Frage gestellt. Es muss dann noch eine große Veränderung kommen. Sollte ich irgendwie meiner Kindheit auf die Spur kommen? Sollte es eine Psychoanalyse sein, eine Verhaltens-, eine Gestalttherapie? Oder sollte ich einfach ein Aufmerksamkeitstraining machen? Auch dafür habe ich 3 Gutscheine bekommen, zum Beispiel im Laufe der Zeit. Also nichts dagegen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg. Und das ist beim Erwachsenwerden wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, was ist mir wirklich wichtig? Was schleppe ich für Glaubenssätze aus der Kindheit mit mir rum? herum, die mir vielleicht auch im Weg stehen. Das ist unglaublich wichtig. Ich beobachte, dass es auch da wieder übertrieben wird, ja. Also so Coaching und so weiter, jedes zweite Wochenende, auch da geht es um Selbstoptimierung und immer noch mehr zu verzeihen, sich mehr zu lieben, noch mehr wahrzunehmen, etc. Also es gibt auch sowas, was man, ein bisschen was, was man mitbringt auf die Welt, und es gibt auch noch sowas wie Schicksal.
Heißt erwachsen werden nicht auch eine Entscheidung fällen, etwas anzunehmen und zu sagen, so ist es jetzt, ja?
Ja, dass sich Türen schließen.
Dass sich auch Türen schließen. Andere auf. Es gibt eben eine ganze Kette von kleinen Abschieden, richtig, kleinen und großen, und die dann tatsächlich auch anzunehmen. Fällt das der Generation schwer?
Genau, es wird immer dauernd wieder aufgemacht, die Büchse. Also es wird irgendwie nicht so stehen gelassen, und es ist gar nicht schlimm, Dinge zu verabschieden. Man kann da auch ganz oben anfangen. Ich weiß zum Beispiel sicher, dass ich nie Bungee-Jumping machen werde. Ich werde auch keinen Versuch starten, den Mount Everest zu besteigen.
Sie,
ich kann
damit
wunderbar
leben.
Damit leben. Ich kann super damit leben. Ich werde, glaube ich, nicht mehr reiten lernen in diesem Leben. Auch okay. Und wissen Sie was, wenn man erstmal anfängt, all diese wahnsinnig tollen, bunten Optionen, und das bezieht sich, das nehme ich auch wahr, auch auf Partnerschaften, also analog sozialisiert Menschen wie wir, die da draußen bei diesen Partnerbörsen unterwegs sind. Wow, da passiert viel Mist, und die sehen als erstes einen Riesenstrauß von Möglichkeiten und können sich überhaupt nicht mehr entscheiden. Und da gibt es eine lange Abfolge von Dates, über die Jahre vergehen, und irgendwas stimmt immer nicht an dem Typen. Der hat die falschen Schuhe oder die falschen Zähne oder den falschen Job oder wohnt halt 100 Kilometer zu weit weg, etc. pp.
Ich glaube, ich kann jetzt nicht darauf antworten, weil ich bestimmt 3 Freundinnen habe, die zu.
Ja, es tut mir leid.
Situation.
Ich bin auch für die da, ich halte auch Händchen. Ich höre mir dieselbe Geschichte auch 15 Mal an, aber ich sage nur, glücklich macht das nicht unbedingt, und nie dort anzukommen und mal zu sagen, das will ich, erstmal zu sortieren und vor allen Dingen das immer als, ja, als Phase zu betrachten, als etwas, was noch sich verändern könnte, wo man optimieren kann, wo man findet noch einen besseren Urlaubsort und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel zusammengenommen Monate oder Jahre ich vor dem Laptop verbracht habe auf der Suche nach dem optimalen Ferienziel, wo ich dann irgendwie im November angefangen habe oder wir und dann im Juni plötzlich irgendwas gebucht haben, weil wir nicht zu spät dran waren, weil man doch immer weiter sortiert hat. Das ist irgendwie ein Problem dieser Generation, dieses ständig alle Optionen offen halten und sich ständig in Frage stellen und nie da ankommen, wo man gerade ist.
Und was das mit einem macht, wenn es dann plötzlich doch eine Vollbremsung gibt, die dann vollzogen wird, in diesem Fall durch den Körper, denn das ist ihn widerfahren, in New York. Darüber reden wir gleich mit Lisa Ortges, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Lisa Ortges, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Journalistin, Moderatorin, Autorin. Und es gab eine, ich würde es nicht nur Handbremse nennen, sondern eher eine Vollbremsung, die dazu geführt hat, dass sie die Arbeit an diesem aktuellen Buch, Ich möchte gerne, würde altern, aber doch nicht jetzt, unterbrechen mussten. Was ist passiert in New York?
Ja, ich hatte einen sogenannten Herzkrampf, nennt man das. Und es ist im Übrigen
kein
dabei
Herzinfarkt,
nicht, nein,
ein Herzinfarkt. Herzkrampf.
Der kam aber noch, und das ist bis heute auch schwer gesagt noch nicht richtig, tatsächlich 10 Monate später. Also ich bin nicht so damit umgegangen, dass es das nächste verhindert hätte. Das war in New York aber so, auch typischerweise bis zum Anschlag kurz vorher gearbeitet. Wenn man selbstständig ist, zu viele Projekte angenommen, zeitgleich einen hohen Stresslevel über eine lange Zeit, und dann, man ist irgendwie so von 100 auf 0 losgeflogen, und das kennen vielleicht viele, dann dauert es ein paar Tage, dann kommt der Rest hinterher, und dann gibt es eigentlich, weil der Stress nachlässt und die Anspannung, so den ersten Streit, da knallt man mal aufeinander. Und
dritter
ist
Tag oder vierter Tag?
Dritter,
das war bei Ihnen,
mir,
glaube ich, auch am dritten Tag.
Dritter,
ne?
Tag, genau. Und dann ist es heiß in New York, den ganzen Tag unterwegs mit Kindern. Und auf dem Rückweg vom Restaurant, das musste natürlich auch ein bestimmtes sein, und so hoch, wo man da mit Google Maps hingeeiert ist und so. Also man hat ja klare Vorstellungen. Und auf dem Rückweg merkte ich schon, ich werde jetzt kurzatmig komisch, und mir wurde furchtbar übel. Und weil man sich gerade gestritten hatte, dachte ich, gibt's das, dass einem vor Wut übel wird? Das hat tatsächlich so ein Gedanke. Und das dauert aber nicht lange, und dann lag ich da auf dem Hotelbett und habe gejapst und hatte eigentlich alle Symptome, was nicht immer typisch ist bei Frauen. Und konnte das aber immer noch nicht begreifen,
also
weil ich es einfach nicht für möglich.
Also die Symptome waren Kurzatmigkeit, Übelkeit.
Ja, und dann natürlich eine brennende Brust. Also wirklich unfassbare Schmerzen in der Brust und Ausstrahlen in den linken Arm.
Sie beschreiben es in Ihrem Buch so, als würden Feuerquallen von innen am Körper entlang steigen. Ne?
Genau, in die Brust steigen und dort verweilen sozusagen. Und dann in den linken Arm.
Also, was macht man dann?
Ich habe da gelegen und konnte fast gar nichts mehr sagen und ich kann es auf den Punkt bringen, mein Mann hat das dann gegoogelt, weil man nicht sein darf, was nicht sein kann. Man hält es nicht für möglich. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass was mit dem Herzen ist. Und so ein Herzkrampf hat halt exakt dieselben Symptome und auch eine entsprechende Tödlichkeitsrate. Und mein Mann hat das gegoogelt und meinte, du, hier steht Herzinfarkt. Und ich konnte schon gar nichts mehr sagen. Also ich habe wirklich gejapst und ich weiß aber, dass ich noch gesagt habe, Quatsch. Ich habe wirklich Quatsch gesagt. Und dann kurze Zeit später habe ich gedacht, okay, das war's. Ich werde jetzt auf diesem Hotelbett sterben. Und der zweite Gedanke war, hoffentlich werden die Kinder nicht wach.
Wenn dieser Schreck, so schreiben Sie es ja auch, dieses Herz flutet, was passiert dann noch? Gibt es da eine innere Starre oder bleiben dann noch Alltagsorganisationen? Wir sind hier in der Stadt, die Kinder dürfen nicht wach werden.
Das war's. Das war der Gedanke, der vorletzte sozusagen, nicht ganz, aber dass ich da hoffentlich werden die nicht wach. Und dann kommt komischerweise so ein Moment, und da war alles andere schon im Gange, wo sie gelassen werden. Das ist das, was ich erinnere. Also es war ja kein Verschluss, ich bin nicht umgekippt und war weg, sondern ich war noch bei Bewusstsein im weitesten Sinne. Aber da entsteht eine Todesangst, das ist auch so gewollt vom Körper. Es gibt Adrenalinausschüttung hoch 10, das einem zeigt, und das ist vielleicht das einzig Gute auf eine abstrakte Art und Weise, dass man merkt, hier ist Alarm, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Mhm.
In einer Stadt, in der es ja kein Netzwerk gibt. Zu Hause hat ja jeder sein Netzwerk, auch mal weiß, wo der Hausarzt ist oder der Internist oder sonstige Kontakte. Was heißt das dann, sich zu finden in einer Station, die wirklich so ist wie in den amerikanischen Serien?
Ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht, weil sie als letztes, wie gesagt, mit diesen ganzen Schmerzen komischerweise gelassen werden. Wenn der Gedanke hochkommt, das war's jetzt, ich könnte jetzt sterben, dann kommt tatsächlich, bei mir war es so, kurze Zeit Gelassenheit. Das ist ganz seltsam. Dass man denkt, so, wie kann man das jetzt im Rahmen halten?
Aber das heißt, Sie sind in der Station, als Sie dem Tod ins Auge geguckt haben?
Ja, für einen kurzen Augenblick, ja. Weil ich überzeugt war, das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ich brauche jetzt nicht mehr kämpfen, schreien oder sonst was. Das war's.
Das klingt nach einem friedlichen Gelassensein.
Ja, das wird nicht so sein. Ich weiß nicht, was danach kommt. Das war bei mir alles nicht der Fall. Ich habe mich nur rückblickend über diesen Gedanken gewundert, dass ich merkte, das Gefühl wird jetzt gerade ruhig. Es ist Todesangst bis zu einem bestimmten unerträglichen Ausmaß und die Schmerzen werden unerträglich und dann kommt so ein kleiner Gedanke Gelassenheit. Und als nächstes bin ich durch diese Türen, Schlapptüren, wirklich in Emergency Room, man muss das so sagen. Das ist wirklich ein großer Raum. Vor mir, da hatte ich ja schon längst eine Spritze verpasst bekommen. Wunderbares Zeug. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass da nicht manche Drogenkarriere beginnt, wenn man so eine Scheißegal und dann Morphin was, glaube ich, bekommt gegen die Schmerzen. Und ich war dann faktisch schon wieder bei mir und habe das relativ im Nebel mit diesem Spritzenintus ganz gut wahrgenommen. Und hinter mir war ein Schädel-Hirntrauma oder sowas, vor mir ein Schlaganfall. Und man ist dann der Zustand, man ist dann keine Person mehr, sondern man ist ein Zustand. Und der wird in den Raum gerufen. Und dann, damit die Fachärzte, die da rumschwören, gleich sich bei dem jeweiligen Patienten einfinden und sofort
angesprochen
werden.
Und Sie waren dann der Zustand
Herzkrampf? Ich war der Herzinfarkt. Ja, die wussten ja nicht, was war. Die meinten, da sahen ja nur alle Symptome.
Gab es denn Phasen in Ihrem Leben, in denen Sie dem Herz Aufmerksamkeit schenken mussten, weil es mal nicht funktioniert hat oder irritiert hat?
Nee, also es gab keine Vorbelastung, was das Herz anging und auch nichts, was daraufhin hätte hinweisen können. Ich bin auch überhaupt ganz untypisch. Ich habe keinen Diabetes, ich hatte keine Ablagerung. Ich habe vorher schon Sport gemacht, ich habe mal eine geraucht. Zugegeben, aber auch Ernährung war tippitoppi. Und als ich da lag, sagte der Oberarzt auch nur zu mir, Young Lady, also muss man sich mal vorstellen, mit 50, die ich gerade war, auch ganz schön, der meinte nur, Sie haben hier eigentlich nichts zu suchen, was ist denn los? Und dann wurde dieser Herzkrampf festgestellt und dann habe ich praktisch versucht, Erwachsensein für Profis, das zum Stichwort zu managen. Ja? Ich habe gedacht, so, okay, großer Mist, was war vielleicht zu viel Stress. Jetzt fängst du mal an zu delegieren und das anders zu organisieren und war aber in so einem Machermodus drin. Und
eigentlich
da bin ich auch drin geblieben.
Eigentlich wie immer.
Ehrlich gesagt, ja, weil man ist dann dazu aufgerufen, das ist ja auch der Anspruch, das habe ich auch wahrgenommen und beschrieben im Buch, es wird an einen herangetragen, das sofort zu analysieren. Jetzt ist dir was ganz Schlimmes passiert, ist ja der Hammer, gibt immer eine gute Story auf einer Party und ja, jetzt wirst du ja sicherlich analysiert haben, wo das Problem herkommt, warum dein Herz angegriffen war und wirst doch sicherlich schon Ideen haben, wie du das wieder hinkriegst.
Unser Gast heute, Lisa Ortke, ist Journalistin, Moderatorin und Autorin. Gleich mehr mit Ihnen. Lisa Ortges ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wenn das Wort Herzkrampf Notaufnahme fällt, dann werden wahrscheinlich die meisten panisch. Sie hatten einen kurzen Moment, liebe Frau Ortges, da waren Sie ganz, ganz ruhig und fielen dann gleich in den Organisationsmodus wieder. Was ist hier eigentlich passiert und warum ist mir das passiert? Haben Sie darauf eine Antwort?
Also das erste war eine seltsame Reaktion bei mir, die ich selber von außen beobachtet habe. Ich war nämlich noch im Krankenhaus furchtbar erleichtert und fröhlich.
Warum?
Weil ich glaube, nicht glaube, ich weiß inzwischen, ich die ganze Zeit ein bisschen darauf gewartet habe, dass was Schlimmes passiert. Wenn man sich selbst überholt und zu viel sich zumutet und zu viel Projekte und Sachen annimmt und überall versucht zu funktionieren über einen langen Zeitraum, und das war bei mir der Fall, ist die Selbstwahrnehmung weg.
Für den Körper. Stress und für den Stress,
für den Körper, für das, was mich kränkt, wo ich Nein sagen sollte. Und man muss frühzeitig, wenn man anfängt, 14-Stunden-Tage zu schieben oder das Wochenende angegriffen wird, muss man irgendwann sagen, stopp. Wie können wir das irgendwie anders hinkriegen mit dem Arbeitsaufwand?
Und das können Sie nicht gut?
Das konnte ich da nicht. Es war zu viel. Ich hatte dieses Buch angefangen und ich habe so ein Muster. Und ich glaube, das ist so ein Stressmuster bei vielen in meiner Generation, dann nur noch zu funktionieren.
Das kenne ich auch.
Also man wird kalt.
Wie sind Sie denn dann in so einer Phase? Was meinen Sie mit kalt?
Ich werde, glaube ich, für die Umgebung nicht sehr angenehm, weil ich dann einfach durchziehe und es bleibt kein Raum mehr für ein Kontakt mit dem anderen. Man arbeitet Leute ab und man arbeitet Themen ab.
Und man fühlt auch nichts mehr dazu. Nee. Dabei können ja sehr schöne Termine sein, zwischendurch noch ein Abendessen, was man vielleicht zugesagt hat, oder eine tolle Moderation. Und trotzdem gab es keinen Kontakt mehr ihrerseits.
Nee, weil man ja glaubt, man muss das alles ganz schnell schaffen und dann gönnt man sich selber gar keine Zeit mehr, so einen Freiraum oder für ein längeres Gespräch oder für einfach mal ins Leere starren, da wo die besten Ideen kommen etc. Mhm. Das erlaubt man sich nicht mehr.
Langeweile. Im Grunde ist es ja auch mal gar nichts machen.
Das wäre wunderbar und das ist der beste Zustand übrigens für Produktivität, auch bei Kindern. Aber das habe ich auch erst, das weiß ich theoretisch ja, aber da war halt so ein Zustand da, wo ich im Grunde nur darauf gewartet habe, ich hätte gedacht, jetzt kommt ein Unfall oder irgendwas mit den Kindern passiert oder irgendwas wird gegen die Wand gefahren. Ich wäre nie auf das Herz gekommen.
Aber verrückt, dass es so eine Art, wie eine Art Vorahnung dann ja gab.
Ja, das weiß ich im Nachhinein. Deshalb die Erleichterung. Als ich dann auf eine seltsame Art und Weise, weil es war eigentlich was Schlimmes passiert, aber ich dachte, okay, ich bin nicht gestorben, ich habe es geschafft. Und jetzt weiß ich, was die ganze Zeit als Damoklesschwert über mir hing. Es ist das Schlimmste passiert, jetzt kann nichts Schlimmes mehr kommen. Jetzt bin ich hier angekommen im Krankenhaus und man kümmert sich, alles gut.
Sie haben aber einmal selber auch noch mal zum Handy gegriffen und haben mit den Headphones und den Ohrstöpseln sozusagen vom Krankenbett aus noch mal Produktionen verschoben, noch mal Termine abgesagt.
Genau, ich habe dann das Buch verschoben und so. Ich habe alles so, ich bin im Management, im Machermodus drin geblieben, nachdem das passiert war. Und das war falsch. Das habe ich aber erst gemerkt, als es mich 10 Monate später richtig erwischt hat. Weil ich nicht, sagen wir mal so, ich würde es so zusammenfassen, das muss man dann genauer nachlesen. Es tritt ein Fall ein, den ich im weitesten Sinne Shit Happens nennen möchte oder Schicksal. Es gibt etwas, was man annehmen muss an so einem Ereignis.
Das hat Ihre Therapeutin gesagt.
Das stimmt.
Kapitel habe ich gelesen und die fand ich nämlich ganz schön cool, weil die Frau war sehr trocken und sehr nüchtern und hat gesagt, liebe Frau Ortges, das war jetzt nach dem Herzinfarkt dann tatsächlich.
Ja.
Okay.
Weil auch da an mich rangetragen wurde sofort, und da merkte ich, Moment, irgendwas läuft hier gewaltig falsch, so nach dem Motto, jetzt müssen Sie mal schauen, das ist jetzt nicht normal, das ist völlig untypisch, und da wurde ich so in Richtung Psychosomatik geschubst. Da war ich ja schon bei einer Therapeutin, ich musste das erste ja auch irgendwie verarbeiten. So, das ist jetzt passiert, man wird von dem Monitor losgeschnallt nach so einem Infarkt, irgendwann nach ein paar Tagen, zwei Stents habe ich jetzt in einem Herzkranzgefäß, und dann wird man entlassen und dann sitzt man da mit einem riesen Fragezeichen. Und dann sagen die einem so, jetzt guck halt mal und guck auch, wie du die Genesung dann hinbekommst. Da musst du dich jetzt selbst hinterfragen. Mhm. Aber es wird auch viel an einen rangetragen.
Aber das heißt, aus diesen medizinischen Händen, aus diesem betreuten Netzwerk mit Überwachung und Tabletten und allem, was wir alle kennen, wenn wir mal ein Krankenhaus von innen gesehen haben, kommt man dann raus, wieder in die Freiheit.
Wollte ich gar nicht so, ne?
Dann hatte ich den Eindruck, haben sie sich sehr alleine gefühlt und auch ein bisschen unsicher.
Total unsicher. Man ist einmal auseinandergenommen. Das ist, weil es eine körperliche Versehrtheit gibt, die sie von da an begleitet. Also man verliert das Vertrauen in den eigenen Körper. Es gibt einen klaren Schnitt. Sie sind nicht mehr bei sich selbst, sondern sie fangen an, was man übrigens bei Extremsport oder bei diesen ganzen Sachen, Selbstoptimierung auch macht. Sie schauen sich von außen an und sagen, warum tust du das? Also warum verlässt du mich jetzt, mein Körper? Was ist hier los? Ich war eine Zeit lang böse. Also ich habe so gedacht, irgendjemand, eine Freundin meinte jetzt, hör doch mal auf dein Herz und hör mal, was es dir sagt. Und ich habe gedacht, ich will da gar nicht mehr drauf hören, mir reicht's. Ich habe mit meinem Herz geschimpft und gesagt, sag mal, ich habe doch jetzt alles gemacht. Ich habe delegiert, ich habe alles Mögliche veranstaltet. Was und ist denn jetzt noch?
Darüber würde ich gleich ganz gerne noch mal mit Ihnen reden, bevor wir dann zu der doch sehr eindeutig sprechenden Shit-Happens-Therapeutin kommen.
Sehr gerne.
Gleich mehr an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind, liebe Lisa Ortges. Hier ist HR3, ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Lisa Ortgis, Autorin, Moderatorin und Journalistin, die an einem heißen Sommertag mit Kindern, Familie durch Soho und quer über Manhattan gelaufen ist. 40 Grad und dann einen Herzkrampf bekommen hat, sich einige Stunden später in einer Klinik wiedergefunden hat in New York, entlassen wurde und vielleicht einiges besser machen sollte, aber ein paar Monate später, nach dem Herzkrampf, einen Herzinfarkt bekommen hat. Was ist dazwischen passiert? Haben Sie aufgeräumt? Haben Sie Ihren Alltag dann tatsächlich verändert?
Ich habe vieles verändert. Ich habe das Arbeitsvolumen tatsächlich deutlich reduziert, Sachen verschoben, ganze Projekte. Aber ich bin sozusagen nicht versöhnt gewesen mit mir selbst und habe noch nicht wirklich gespürt und wahrgenommen, wie geht's mir denn wirklich und was wünsche ich mir und was steht als nächstes an? So. Sondern ich bin drin geblieben, das selbst managen zu müssen, rausfinden zu müssen, was habe ich falsch gemacht, was funktioniert mit meiner Psyche nicht richtig. Bin in diesem Machermodus drin geblieben.
Und weil jeder denkt, sie muss doch irgendwas falsch gemacht haben, wenn einem das mit 50 widerfährt.
Genau. Und das wird einem noch deutlich nahegebracht. Also auch von den Ärzten. Die sind eigentlich immer dankbar, wenn sie dann total verknöcherte Adern finden und was leer putzen können oder machen können. Und jetzt hatten sie Stents gesetzt, haben aber eigentlich nicht wirklich was entdeckt.
Und trotzdem waren sie wieder da mit dem Herzinfarkt.
Genau. Also nee, die Stents habe ich dann erst nach dem Herzinfarkt bekommen, weil dann einfach, also Medizin bedeutet im ersten Sinne, und das ist ganz fantastisch, dass das so funktioniert. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Es ging los mit den Symptomen und 3 Minuten später standen die mit 6 Mann in der Tür. Also das war großartig so. Das muss man jetzt auch mal betonen. Aber da wird die Leitung wieder freigemacht und dann wird man damit entlassen. Und dann müssen Sie sich selbst fragen, okay, wieso das? Warum jetzt nach 10 Monaten nochmal? Und was habe ich jetzt falsch gemacht? Und der Weg ist eigentlich darüber anzunehmen, dass der Körper nicht mehr funktioniert, eine Vollbremsung hingelegt hat und dass daran nicht alles selbst verschuldet ist, weil sonst begeben sie sich nicht in diese Verletzlichkeit rein und fangen nicht an, sich wahrzunehmen.
Und da hat eben eine Therapeutin geholfen, die dann ganz eindeutig gesagt hat, Schluss mit diesem Hinterfragen, einfach erstmal annehmen. Die hat gesagt, okay, shit happens, in diesem Fall ist dir, Lisa, das passiert, nimm das an. Aber was macht denn das Annehmen dann anders?
Das Erste war natürlich, Moment mal, ich zahle dir jetzt Geld dafür, dass die mir sagt, shit happens, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wenn man das wirklich mal zulässt und sagt, es gibt so etwas wie eine Disposition oder eine Art Schicksal insofern, als dass man irgendetwas auf die Welt mitbringt, das diese Sollbruchstelle produziert. Andere haben andere Sollbruchstellen und andere Warnsignale oder legen andere Vollbremsung hin. Bei mir war es das Herz. Ich würde mir auch lieber, sage ich mal, irgendein anderes unwichtiges Organ wünschen. Keine Ahnung was. Aber es ist leider ein lebenswichtiges und das macht es ein bisschen ernster. Der große Lerneffekt war damit zu leben, Schwäche zuzulassen und Verletzlichkeit zuzulassen und anzunehmen, dass diese Sollbruchstelle jetzt zu einem gehört. Und seltsamerweise ergeben sich dadurch auch ganz andere Kontakte und eine andere Qualität in der Wahrnehmung und auch andere Begegnungen.
Ja, können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, erstmal kommen ziemlich viele Menschen bei Ihnen plötzlich an und tippen einem auf die Schulter und sagen, du, ich auch. Dann bekommt man haarsträubende Geschichten zu hören, die meistenteils versteckt werden. Krankheiten, solche Vorfälle, die überstanden sind, sind nichts, was Leute üblicherweise, auch wenn es da immer ein paar nervige Ausnahmen gibt, nichts vor sich hertragen, aber was man ihnen anmerkt und was sie vervollständigt. Ich würde für mich sagen, dass Verletzlichkeit, Schwächen, eine angreifbare Flanke, dass das sensibler macht für andere, die dasselbe, die auch schon die erste Sollbruchstelle hinter sich haben.
Sie sprechen auch von anderen Sollbruchstellen jetzt.
Das es häuft sich aber. Das habe ich dann mal recherchiert, auch unter Männern. Und das sind wirklich junge Männer auch, die teilweise mit Ende 30 da auf der Liege landen oder mit 40 oder mit 50, kann man immer noch jung nennen, und einfach weg sind vom Fenster. Und was ich überhaupt nicht wusste, das ist der Killer Nummer 1 bei Frauen. Das ist nicht mehr Brustkrebs. Und was wir jetzt eigentlich machen müssten, ist eine Aufklärungskampagne zur Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und es ist deshalb nicht im Bewusstsein der Leute und kein Thema, weil das als Stress- und Managerkrankheit behandelt und gesehen wird und im Bewusstsein nicht angekommen ist, dass Frauen es genauso erwischen kann, weil die genauso den Weg in die Berufstätigkeit beschritten haben. Nur, dass es aufgrund der Verteilung oft noch so bleibt, dass die ganze Familienarbeit obendrauf kommt.
Und dass der Kuchen dann da ist zum Kindergeburtstag und was weiß ich. In vielen Punkten teilen sich das Paare, aber in vielen sind es die Frauen. Was passiert denn, wenn man dann es anders organisiert? Ist diese Angst, auch mal Langeweile oder diesen Raum des Nichts zuzulassen, denn tatsächlich begründet? Oder passiert gar nichts Schlimmes?
Es passiert natürlich nichts Schlimmes, es passiert nur Gutes, wenn sie einen Schritt zurück machen und nicht denken sofort, es geht in, wenn sie nicht jeden Auftrag annehmen und jede Chance nutzen, es geht sofort in die Existenznot oder so. Das ist sicherlich ein bisschen speziell als Selbstständiger, aber ich glaube, dass es vielen Festangestellten mittlerweile genauso geht, weil die eben kurze Verträge haben und auch das Gefühl haben, sie müssten ständig performen und vor allen Dingen in unserem Alter, um ihren Platz zu behalten, müssen sie ständig beweisen, dass sie das mindestens so gut schaffen wie 30-Jährige. Und das tun sie eigentlich auch, aber nicht in der gleichen Art und Weise und nicht in dem Tempo, jedem Trend oder allem hinterherzurennen, sondern das, was Arbeitnehmer in diesem Alter so wertvoll macht, ist eben auch dieses Seniorsein einordnen zu können, weit in die Zukunft zu sagen, wollen wir da wirklich hin mit dem, was mit Digitalisierung etc. passiert oder ist es vielleicht der neue Trend, das Letzte, was ich jetzt mitbekommen habe, dass bei Konzerten zum Beispiel dann die Dinger in so Magnethüllen geschlossen werden, damit die Leute wieder anfangen, Musik zu hören und zuzuschauen. Und
dieser
nicht die ganze Zeit alles
aus Amerika, der sich das ausgedacht
genau,
hat.
Genau, ne? Das ist eine super Idee, aber das sind so Entwicklungen, wo wir doch in unserem Alter die Erfahrung besitzen und sagen, Leute, das funktioniert nicht, die Welt durch einen Bildschirm wahrzunehmen und all das zu filmen. Es ist nicht dasselbe, wie es zu spüren und zu sehen. Das ist analog das, was, glaube ich, mir passiert ist. Ich war wie durch einen Bildschirm auf die Welt konzentriert. So ein Geschehnis, so ein Ereignis, so ein etwas, was eine Vollbremsung hinlegt, weitet den Blick plötzlich auf alles andere. Sie haben Ruhe erzwungenermaßen und können plötzlich wieder den Kopf drehen und um sich rumschauen und Dinge
und
wahrnehmen.
Und auf Konzerte gehen zum Beispiel von der Band Kack Motherfucker oder Zumba-Kurse besuchen und darüber müssen wir gleich nochmal reden,
sehr
liebe Lisa Ortges, was da los war. Lisa Ortges ist heute unser Gast des Tages, Journalistin, Autorin, Moderatorin hier bei hr3 im Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir werfen einen Blick auf die Generation, die versucht lange, lange Zeit das Erwachsensein noch hinauszuschieben. Erwachsensein für Profis ist unser Thema heute am Sonntag und auch das Thema ihres aktuellen Buches. Ich möchte gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Das sagt natürlich jeder, jetzt noch nicht. Oder wie sie selbst dann auch nochmal sagen, okay, wir haben auf der einen Seite Zumba-Kurse und die Band, die sie besucht haben, Kack Motherfucker. Also, wo fangen wir an?
Kack Motherfucker, das war so lustig. Also, das ist eine der Gelegenheiten, die ich jetzt nicht mehr an mir vorbeistreichen lasse. Nicht im Sinne von, ich will ganz viel machen und erleben, sondern dafür nehme ich mir jetzt mal die Zeit. Das ist ein Konzert in Berlin und man kriegt eine Karte von einer Bekannten, die nicht hingehen konnte. Und da hatte ich vorhin, na, das passt nicht rein. Und dann die Reise nach Berlin und ich weiß nicht und so. Und ich habe gedacht, nee, ich will mal wissen, was da bei den jungen, weiß nicht, analog zu ABBA vielleicht so eine ganz junge Band los ist und wer da so hingeht. Und ich möchte auch mal, bin leidenschaftlich gerne auf Konzerte gegangen und ich könnte das, den Faden ja mal wieder aufnehmen. Und habe die Erfahrung gemacht, dass meine Erwartungen, die ich von früher kannte, so gar nicht erfüllt wurden. Und dass ich mit dem, was ich erlebt habe, das gehört ja auch zum Erwachsensein dazu, ganz zufrieden sein kann, weil das war da eine wogende Masse von unglaublich braven jungen Menschen. Also wir haben uns das Rüstzeug für ein Konzert angezogen.
Die Nackenmuskeln gelockert.
Genau, und dann olle Klamotten, Haare die irgendwie offen. Nass werden dürfen, wo ein Bier drüber gehen kann, so, ne? Also nicht groß schick gemacht, sondern eher so Arbeitsklamotten fürs Konzert, weil Kack Motherfucker, der Name verspricht ja was. Und dann war das also doch ein relativ sehr braves Popkonzert. Ich glaube, der Höhepunkt des Abends war der junge Mann, den ich ja so vom auf vielleicht nicht mal 20 geschätzt hätte, hat dann sein T-Shirt ausgezogen da oben.
Verrückte Geschichte.
Verrückt, oder? Und ich dachte so, okay, ich bin wirklich froh, dass es dabei belassen hat da oben. Und es wurde auch gar nicht groß getrunken oder sonst was. Ich war die Einzige, die am Alkoholstand nicht Schlange stand, weil da war keiner. Hab mir einen Cocktail geholt und da war dann Sabine, das muss ich kurz erzählen, die tätowiert war, also auch für unser
Sabine
Alter.
Sabine klingt jetzt auch ein bisschen älter schon.
Eben, das war meine Alterskohorte, die stand da hinterm Tresen. Das war, glaube ich, die dritte Person in dem ganzen Saal, die ungefähr unser Alter hatte. Ich mit meiner Begleitung und diese Frau. Und die also sich furchtbar aufregte über die, wie sie sagt, ich zitiere jetzt nur, diese scheiß Hipster, die gar nichts mehr trinken. Was werfen die eigentlich ein? Ich habe keine Ahnung. Wir sind dann nach drei Wacker Wacker Duku oder so Cocktail zu dem Schluss gekommen, dass die alle unter Ritalin-Einfluss stehen da. Das war dann das lustigste Gespräch des Abends irgendwie und der Rest war wahnsinnig höflich. Es wurde ein Platz gemacht am Tresen und das hatte weniger mit meinem Alter zu tun, als mit der Tatsache, dass das alles wohlerzogene junge Leute waren, die nicht ausflippen, sondern mitschunkeln.
Dann konnten sie ja ihre Kopfgardine, wie ihr Vater ihre Haare immer genannt hat, und die gesichtsgroße Nickelbrille gar nicht in den
Raum
werfen.
Das kam alles gar nicht zum Einsatz, kommt aber ja länger nicht. nicht mehr. Aber so in Gedanken habe ich gedacht, hey, ich glaube, ich hatte die besseren Jahrzehnte, was das angeht. Also ich bin da durchaus mal ausgerastet und kann mich nicht an alles erinnern an manchen Abenden. Und das finde ich okay. Also das ist gelebtes Leben. So.
Das merke ich. Diese Schätze, wenn man ihr Buch liest, auf jeden Fall die Schätze immer wieder mal beleuchten und man wissen, man hat sie gehabt, aber den nicht immer wieder hinterherjagen mit neuen Trends. Weil dann kann man sich erstens natürlich auch ganz großartig lächerlich machen oder man findet sich auch nicht wieder in einem neuen Trend.
Richtig, erstens passt es vielleicht nicht zu einem und es geht ja auch nicht darum, ich glaube, es ist so eine Mitte zwischen sich selbst treu bleiben. Ich war immer gern tanzen und habe großen Fun daran und ich gehe auch in den Jahrzehnten mit. Ich muss nicht der Musik treu bleiben aus den 80ern oder 90ern, um Gottes Willen. Da gab es fantastische Entwicklungen und da gehe ich auch mit. Also ja, tanzen gehen, aber nicht ab 1 Uhr erst in den Club. Ja? Das geht nicht mehr. Da ist man dann 3 Tage am Ende. Das ist einfach nicht mehr drin. Also muss
da
ich
hilft
Sachen
auch keine
finden.
Augencreme mehr. Ne? Das wissen wir ja selber. Okay, Zumba-Kurs.
Ja, das war der Versuch meiner Tochter, mich ans Tanzen wieder ranzuführen, weil ich habe gesagt, pass mal auf, ich möchte gerne wieder auf die Piste, guck mal. Und sie meinte, oh, das sieht ganz böse aus, wenn du wirklich wieder
sie
diese Synapsen
so
schließen willst. Ja.
Wie Kontaktlinsen suchen.
Ja, sie meinte, was machst du denn da unten mit deinen Armen? Das sieht aus, als wenn du deine Kontaktlinsen verloren hast, ja, weil ich das noch so aus der Cure-Zeit, wer das noch kennt, da hat man immer den Boden gewischt mit diesen Bewegungen. Ja. Damals, das war so der Tanzstil und der ist auch bei mir wieder aufgefahren.
Daran konnten sich die Synapsen noch erinnern.
Ja, das war wieder da, die Erinnerung, aber passt gar nicht mehr zu meinem Körper und in die Neuzeit, sage ich mal. Und da hat sie gesagt, komm, lass mal zum Zumba gehen, da fängst du wieder an, da lernst du wieder deine Synapsen kennen und lernst mal kennen, wo du überall Muskeln hast überhaupt. Und das war auch eine tolle Erfahrung, bis auf die Tatsache, dass ich da eher mitleidig betrachtet wurde, weil ich ganz ehrlich so geschwitzt habe, dass ich trotz Sportschuhen Abdrücke auf dem Boden gemacht habe.
Und wo keiner mehr aus dem Kurs ihn auf die Schulter klopfen ja. wollte. Weil
die haben mich
so
alle nicht mehr angefasst.
War,
die meinten also Daumen hoch, hey, ja, cool, toll, dass du dabei bist. Was so viel bedeutet wie, ja, man kann es mal versuchen, aber...
Du nicht.
Nee. Ja, aber cool, aber solche Sachen
sind sie nochmal hingegangen
aus.
In den Kurs?
Nee, ich habe jetzt was für Erwachsene gesucht. Das war auch wirklich, das war zu jung und zu schnell und zu viel Rhythmen und Sachen und so. Da war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, hey, ist okay, ich tanze wahnsinnig gern. Ich glaube, ich tanze auch wirklich gut, aber ich muss bei dem Tempo und bei dem Extremsport beim Tanzen nicht mithalten können.
Okay, Lisa Ortke ist heute unser Gast am Sonntag. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Lisa Ortges, Fernsehmoderatorin im WDR und Autorin. Erwachsensein für Profis, das ist unser Thema heute. Und dazu gehört eben auch, so schreiben Sie auf jeden Fall, dass wir Frauen endlich mit der Selbstbeschämung aufhören sollen. Was meinen Sie denn damit? Wie kommen Sie darauf, Frau Ortges?
Also aufgefallen ist mir bei allen Recherchen zu dem Buch, da gab es ja viele Sachen, Arbeitstitel war ja Spätpubertier, die mich darauf gestoßen haben, dass unsere Generation besonders oder unsere so ab 30 bis 60 hoch besonders verunsichert ist, die Babyboomer in der Mitte.
Worüber?
Über das eigene, über das Selbst, wo es hin soll, über was noch kommt, über den eigenen Körper und so weiter, sich so ein bisschen sehr unsicher mit sich fühlen. Und bei Frauen verstärkt, da wo es um Körperliches geht und die Veränderungen, die Zeit halt nun mal so mit sich bringt. Ich habe immer gemerkt, es gibt immer diese Gespräche, nur unter Frauen, wo irgendjemand in Vorleistung geht und den anderen von ihrem körperlichen Verfall in irgendeiner Art und Weise erzählt. Also nach dem Motto,
Body
ja,
Shaming.
Und dann kommt das Bodyshaming, richtig, bloß selbst gemacht. Und dann bei Älteren, ja, also bei mir hat die Zellulitis die Knie erreicht und guck mal hier und dann am Arm und so weiter und dann die Kinnkonturen etc. Und alles nur vorgeblich, damit die andere, die ja auch altert, in dem Maße sich besser fühlt und dann dagegen hält. Ah ja, aber bei mir ist es noch viel. Jetzt guck mal, ich kann gar nichts mehr anziehen.
Unser
und
Techniker
so
Peter hier runzelt gerade die Stirn. Das kann er nämlich schon. Der hat auch die eine oder andere Falte schon.
Aber, ja, aber
nur ganz
machen,
wenig, Peter. Ich glaube, der weiß gar nicht. Ist das ein Frauenthema?
Das ist ein Frauenthema.
Ehrlich,
das ist mir
ne?
wirklich aufgefallen. Das
Männer
das setzen nicht. Sich nicht zusammen
nee,
und unterhalten sich darüber,
und,
welche Spuren die Schwerkraft bei ihnen hinterlässt. Und Frauen tun das tatsächlich Initiativ, damit die andere sich besser fühlt, schildere ich meine körperliche Situation noch schlimmer. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist ja zur Entlastung und dann fühlen wir uns alle besser, weil es jeder gleich geht. Und da habe ich gemerkt, nee, man geht da raus und man fühlt sich beschissen. Man fühlt sich total mies. Und es ist ja so eine Art von Loyalität oder so unter Frauen. Erstens stimmt das nicht. Männer sind viel stärker betroffen. Übergewichtige gibt es in dem Alter viel eher bei Männern, also viel mehr, statistisch betrachtet. Erkrankungen auch, Diabetes, also Übergewicht. Es ist einfach nicht wahr. Die Veränderungen greifen auf beide Geschlechter über. Stuss.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung, liebe Lisa Ortges. Ganz schnell, ganz kurze Antwort, okay?
Oh, das ist schwierig.
Dieses,
immer.
Ja, ich weiß. Welches Konzert war das Beste, an das Sie sich erinnern können?
Oh, wow.
Kenne ich gar nicht die Band. Oh, wow.
Depeche Mode.
Depeche Mode, okay.
Yes.
Bestes Buch, was Sie gerade lesen?
Maria Stuart von Stefan Zweig.
Mhm. Was ist auf Ihrer Playlist ganz oben?
Harry Styles.
Was muss man machen, um tatsächlich erwachsen zu sein?
So alt sein, wie man ist. Das ist okay.
Hashtag MeToo-Debatte haben wir jetzt gar nicht diskutiert. Ist das schlimm?
Das ist nicht schlimm, weil es geht weiter.
Der Kampf.
Der Kampf und die Diskussion darüber. Die Debatte wird dann noch ein anderes Niveau erreichen. Und es ist weltweit jetzt. Das ist das Gute daran.
Ganze Sendung mit Lisa Ortges gibt es zum Nachhören, wie immer am Sonntag auf unserem hr3-Podcast auf hr3.de. Und ja, danke fürs Zuhören und Dankeschön an Sie, liebe Lisa Ortges.
Ich habe zu danken, hat mich sehr gefreut.
Ebenso.
Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.